kann euch beruhigen, ich bin ungefährlich. Ich habe einen negativen Corona-Test, der noch gültig ist bis heute Nachmittag um 16:30. Also das hätten wir schon einmal. Eine herausfordernde Frage wird uns heute beschäftigen im Gottesdienst, in der Predigt. Nämlich, was ist der Maßstab für Frömmigkeit? Wie soll ein Christenleben aussehen, damit es Gott gefällt? Nun, wahrscheinlich, wenn wir jetzt nachdenken, dann wird jeder seine eigenen Gedanken entfalten und zu eigenen Ergebnissen kommen. Die mögen ganz unterschiedlich sein. Vielleicht anhaltendes Gebet ist so ein Maßstab oder auf jeden Fall Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes oder vielleicht auch die tägliche stille Zeit oder das missionarische Leben. Beständiges Bibellesen gehört vielleicht dazu und natürlich treuer Gottesdienstbesuch. Und vielleicht jetzt wird sich anbieten, so am Beginn der Passionszeit, vielleicht setzen wir noch eins drauf und sagen, wir fasten bis Ostern. Was ist der Maßstab der Frömmigkeit? Wie sieht ein Christenleben aus, das Gott gefällt? Nun, unser Predigttext heute befasst sich genau mit diesem Thema. In der Einheitsübersetzung ist er überschrieben mit ein wahres Fasten. Da ist er überschrieben mit wahre Frömmigkeit. Ich lese aus Jesaja 58 die Verse 1 bis 9. Rufe getrost, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Israel, Hause Jakobs seine Sünden. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt, wie ein Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot. Und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, so wird er sagen, siehe, hier bin ich. Das ist eigentlich schon eine Predigt für sich, aber ich bin ja da, um zu predigen, von daher. Sie meinten es ernst und sie haben sich die Frage wahrscheinlich auch gestellt, was müssen wir tun? Und sie sind zu ihren Antworten gekommen. Und sie haben getan und sie haben es ernst gemeint. Sie haben sich angestrengt, Gott zu gefallen. In Sack und Asche haben sie Buße getan, ihre Sünden bereut. Aber im Herz waren sonderbare Gedanken. Warum fasten wir und Gott sieht es nicht an? Er muss doch erkennen, wie fromm wir sind. Wie kann ein Leben aussehen, das Gott gefällt? Vielleicht braucht es nicht noch mehr Anstrengungen, alles richtig zu machen, was meine Person betrifft. Vielleicht braucht es einen viel grundlegenderen Sinneswandel. Denn in diesem Text geht es eigentlich nur um eines. Schau von dir weg und schau zum anderen hin. Erkenne den anderen in seiner Not und hilf dieser Not ab. Schau weg von dir selbst und deiner vermeintlichen Frömmigkeit. Lass deine Gedanken sich nicht drehen um dich, sondern um das, was dem Nächsten dient. Gott bringt da durch Jesaja eine Herzenshaltung zur Sprache, die offensichtlich Gott nicht gefällt. Und wahrscheinlich merken sie es auch selber gar nicht mehr, sind in so einer frommen Routine drin, haben sich das angeeignet, was sie denken, so müsste es sein. Denn Gott trägt dem Propheten Aufrufe mit lauter Kehle. Aus voller Kehle, lass deine Stimme ertönen wie eine Posaune. Weck sie auf! Weck sie auf! Denn es ist schwierig, sie herauszureißen aus dem festgefahrenen Stil ihrer Frömmigkeit. Ich will was anderes, sagt Gott. Ich will ihnen was sagen. Aber wenn du nicht laut sprichst, dann werden sie wahrscheinlich nicht hören. Kann es sein, dass man so in einer Lebenshaltung gefangen ist, die Gott nicht gefällt, dass er so laut rufen muss? Von Abtrünnigkeit und Sünde ist die Rede und sie strengen sich doch so an. Da widerspricht Gott auch nicht. Sie suchen mich täglich, sie begehren, dass ich ihnen nahe bin. Wo hängt's denn dann? Wo hängt's dann? Sie strengen sich doch an. Und Gott sieht es auch so ein. Aber in all dieser Anstrengung haben sie den Blick verloren für das, worauf es Gott ankommt. Was Gott von ihnen will, es ist etwas Entscheidendes fehlt. Denn er schaut gar nicht auf die vielen Anstrengungen, sondern er schaut in das tägliche Leben hinein des Volkes und er schaut in die Herzen hinein. Und dann stellt er plötzlich fest, dass man neben dem hingegebenen Fasten durchaus immer noch seinen Geschäften nachgeht. Dass man mit dem Kopf wo ganz anders ist. Dass man seine Arbeiter bedrückt, was auch immer das heute heißen mag. Dass man das Fasten mit Forderungen, so stille Forderungen, ja, wenn ich jetzt faste, dann muss doch Gott irgendwas tun. Also dann, irgendeine Gegenleistung wird es doch geben, hoffentlich. Eigentlich. Doch, müsste doch. Versteht ihr, so ein Denken, das werden wir, ja, das läuft so vielleicht so mit. Und wir denken, ja, steht mir doch irgendwie zu. Sie fasten und behandeln andere ungerecht, sie streiten, sie hadern, also sind unzufrieden. Und sie stellen, dann gibt es noch welche, die stellen sich dann noch da und sagen, oh, schau mal her, wie schlimm, ich faste Sack und Asche und häng den Kopf wie ein Schilf, dass es doch jeder sieht, wie ernst ich es meine. Ich spreche natürlich von einem Volk, das, ja, das ist schon lange her, was der Jesaja im Namen Gottes da ausrichtet und sagt. Ja, aber die Leute leben eine Frömmigkeit mit vielen Aktivitäten und zugleich leben sie das Schema der Welt. Sie wollen Gott dienen, aber trotzdem ihren Geschäften nachgehen. Sie hängen irgendwo auf beiden Seiten und kriegen keine Eindeutigkeit. Und da sagt Gott dann zu Recht, wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Soll ich mich daran freuen, dass ihr nicht ungeteilt bei mir seid, dass ihr nebenher so viel anderes macht, als ihr vorgibt, ja, in eurer Frömmigkeit? Es braucht eine Besinnung. Und vielleicht stört es uns auch, dieses Nachhaken. Oder es bringt uns durcheinander und setzt uns unter Druck. Und wir strengen uns noch mehr an. Liegen wir denn so falsch mit unserer Frömmigkeit? Wer lässt sich gern in Frage stellen? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir als einzelne Christen und auch als Gemeinde Gottes, Gemeinde Jesu, uns immer wieder auch in Frage stellen lassen. Nicht von irgendjemand, aber von Gott. Dass Gott immer wieder mal hineinfragen darf in unser Leben, wie sieht es denn aus bei dir? Dass er den Finger auf etwas legt und sagt, du, da müsste sich was verändern. Weil Gott, und das müssen wir uns für unser ganzes Leben merken, wenn Gott uns irgendwo, wenn er irgendwo den Finger auf etwas legt, dann tut er das niemals, dass er sagen kann, ha, erwischt. Sondern Gott tut es immer nur deshalb, weil er uns zu einem erfüllten, heilsamen und guten Leben verändern will. Er will in dieser Gemeinschaft mit ihm unser Leben zur Erfüllung bringen. Und nicht nur unseres, sondern dieses Leben soll überfließen zum Leben der anderen Menschen hin, die mit uns leben. Christen sollen heilsam leben. Und das sagt er. Und da heißt es dann schon die Frage, das sollen wir uns fragen lassen, wo braucht es als Einzelne und als Gemeinde eine Neuausrichtung, eine Korrektur bei unseren Erwartungen, die wir haben, bei unserem geistlichen Leben, das vom Alltag schon längst überlagert ist und niedergedrückt. Wie geprägt sind wir von Gott und seinem Willen? Ist so vieles schon Routine geworden oder ist das Herz noch dabei? Wisst ihr, das kann im Lauf der Zeit immer mal passieren, dass man vom Weg abkommt, dass man ja mit anderen Gedanken, dass es andere Dinge gibt, die plötzlich wichtiger sind. Und ich würde heute so weit gehen zu sagen, das ist auch nicht schlimm. Nur so bleiben soll es nicht. Und deshalb braucht es immer wieder das Fragen Gottes, das die Anfrage, dass er uns auf die Seite nimmt und sagt, du, denk doch nochmal drüber nach, was Frömmigkeit wirklich heißt. Fromm sein heißt tatsächlich Gott gefallen. Und da können wir, auch wenn es viel einfacher wäre, aber da können wir die Entscheidung nicht uns überlassen. Was Gott gefällt, das muss ich ihn schon selber fragen. Und da muss ich auch offen sein und soll ich offen sein für sein Reden. Was das dann für den Einzelnen von uns bedeutet, das ist Gottes Sache. Und was es für uns als Gemeinschaft bedeutet, da können wir gemeinsam drüber nachdenken. Aber wir können es nicht lassen. Wir können es nicht lassen, uns fragen zu lassen. Und es ist erstaunlich, dass Gott damals nicht sofort von Buße und Vergebung spricht und Bekenntnis der Schuld. Das scheint für ihn gar nicht das Thema zu sein. Vielleicht deshalb, weil wir ja schon wieder bei uns wären. Was habe ich denn falsch gemacht? Oh, muss ich vergeben? Muss ich meine Sünde bekennen? Nein, es wird ganz praktisch. Und Gott öffnet die Tür und sagt, schaut, ich habe da was. Ich mache euch ein paar Vorschläge, was zu tun ist und was ich mir unter richtigem, echten Fasten vorstelle oder echter Frömmigkeit. Und dann fängt er an. Und dann ist es plötzlich so, dass wir sehen, es ist der heilsame Umgang mit den Menschen, die mit uns leben und denen wir begegnen. Vor allem denen, die in Not sind und Hilfe brauchen. Darauf richtet er ganz besonders seinen Blick, wenn er sagt, lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Gib frei, die du bedrückst. Brich dem Hungrigen dein Brot, die im Elend ohne Obdach sind. Führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Ganz konkrete Dinge, was zu tun ist. Damals, denke ich, das Volk hat verstanden. Da waren viele Abhängigkeitsverhältnisse. Da gab es die Reichen und die Armen, da gab es die Herren und die Sklaven und da gab es tatsächlich noch Hungrige, die unterwegs am Wegrand saßen und kein Brot hatten. Da gab es die, die nackt waren und Kleidung gebraucht haben. Und jetzt könnte man sagen, ach liebe Zeit, tja, und was soll das uns sagen, das ist doch alles überwunden. Dafür haben wir doch den Sozialstaat, dafür haben wir doch die karitativen Einrichtungen, dafür gibt es doch die Diakonie, das haben wir doch längst delegiert. Die Not haben wir delegiert. Und außerdem ist es 2800 Jahre her, was soll das uns noch sagen? Sollen wir uns kümmern? Das gibt es doch gar nicht mehr, was da genannt ist. Nun mag sein, dass es das so nicht mehr gibt. Aber Not in unserem Land, Not vor unserer Haustür, die gibt es nach wie vor. Und vielleicht jetzt in Zeiten von Corona ist sie vielleicht anders wie in normalen Zeiten, ist sie vielleicht auch verstärkt an manchen Stellen. Und es gibt sie, diese Menschen in Not. Vielleicht hat es eine andere Richtung wie damals, nicht mehr so ganz konkret Hunger, Blöße, Sklaverei, Abhängigkeiten. Aber es gilt, sich auf den Weg zu machen und die Augen und Ohren aufzumachen. Denn wir sollen barmherzige Samariter sein, nicht fromme Priester und Leviten. Wir sollen ein Auge haben für die Not des anderen. Wir sollen hinschauen, aber nicht nur hinschauen, sondern es soll uns auch im Herzen berühren. Es soll uns durch und durch gehen. Es soll uns jammern über die Not der Menschen. Und die Not sieht vielleicht heute tatsächlich anders aus. Dass Menschen nicht wissen, wie sie finanziell über die Runden kommen sollen, dass sie nicht wissen, wie sie ihre Kinder in dieser Zeit ordentlich beschulen sollen, im Homeschooling. Ja. Menschen, die einsam sind, die keinen, ja, die niemand haben, der sich um sie kümmert, der nach ihnen schaut und zu fragen, wo, ja, die Augen offen zu halten, im Dorf, in unserem Umfeld, am Arbeitsplatz. Menschen, die nicht mit zurechtkommen mit dieser Situation, wo vielleicht Dinge aufbrechen, mit denen sie nicht fertig werden. Und dann geht es ganz konkret an uns, dass wir dann tätig werden. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Das sind vielleicht Menschen. Das sind nicht die Leibeigenen von damals, aber es sind vielleicht die Ansprüche und Erwartungen an unsere engsten Familienmitglieder. Oder die Vorwürfe, die wir uns gegenseitig machen, die uns unter Druck bringen. Lass los. Gib diese Bindungen frei. Und es gibt sie auch, die, denen wir ganz konkret helfen können. Das Brot brechen kann heißen, den Hunger stillen, der jetzt da ist. Lebenshunger, Seelenhunger, Hunger nach Sinn in einer Krise wie dieser. Was hat das alles für einen Sinn? Wo geht's hin? Was wird daraus? Für die Elenden in dein Haus haben wir Räume, das ist ein bisschen schwierig momentan wegen der Kontaktbeschränkung, aber wenn es wieder möglich ist, sind wir offen für Menschen ohne Heimat? Haben wir Gottesdienste, wo Gestrandete auch ihren Platz haben, die am Rand der Gesellschaft stehen und sonst nicht wissen, wo sie hin sollen? Das sind die heutigen Obdachlosen vielleicht. Bei uns hier auf dem Land. Und wenn die nackt sind, dann kleide sie. Das könnte heißen, schaffe Räume, wo Menschen nicht bloßgestellt werden. Wo sie auch aussprechen können, was im Leben nicht gelingt. Wo sie gescheitert sind, was sie falsch gemacht haben. Eine Gemeinde, die solche Räume bietet, das ist wie wenn man einen Nackten kleidet. Und dann noch eines, entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Das passt da eigentlich irgendwie gar nicht rein, aber er sagt es trotzdem, dass wir darauf achten sollen, dass wir in unseren engsten Beziehungen nicht die Flucht ergreifen, auch wenn es vielleicht nicht immer einfach ist. Oder dass wir das Heil nicht in der Arbeit suchen und unsere Nächsten, unser Fleisch und Blut vernachlässigen. So viel, was zu tun wäre. Und ich glaube, man könnte es alles zusammenfassen unter das Wort Jesu, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Geschwistern. Das habt ihr mir getan. Im Nächsten finden wir Jesus. Da begegnet uns Jesus Christus selbst. Und deshalb verpflichtet er uns auch darauf, uns um die Lebensmüden, die Einsamen, Verzweifelten zu kümmern, die Suchenden, die Fremden, und da sind nicht nur die Migranten und Flüchtlinge gemeint, die Alten, die Arbeitslosen, Suchtkranken, dann Menschen in plötzlichen Notlagen, auch die Sonderlinge und Behinderten, so vieles. Aber es beginnt damit, dass wir den Blick, dass wir die Blickrichtung ändern. Solange wir damit beschäftigt sind, uns persönlich zu optimieren in unserem frommen Leben, werden wir diesen Blick schwerlich gewinnen. Es braucht ein Wegschauen. Und nicht die letzte Optimierung meines Glaubenslebens ist entscheidend, sondern, und es ist nicht nur hier und interessanterweise alttestamentlich, sondern das Neue Testament, die Evangelien, die Briefe sind voll davon, dass wir uns dem anderen zuwenden sollen. Und erstaunlicherweise passiert dann was, und damit schließt der Text. Erstaunlicherweise passiert es dann genau das, was wir eigentlich mit unserem frommen Leben erreichen wollen, nämlich, dass Gott uns segnet. Und dann schreibt der Jesaja, dann wird dein Licht hervorbrechen und die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und so weiter und so weiter. Und wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Gott ist dann da. Der Segen liegt in der Nächstenliebe. Das sagt dieser Text. Und Gott wendet sich dem zu, der seinen Weg geht. Und indem wir anderen heilsam begegnen, werden wir selbst heil. Und Segenströme fließen in unser Leben hinein. Also gehen wir diesen Weg Gottes. Das ist ein Weg, den man nicht so leicht geht, denn es braucht ganz schön Anstrengung. Sich um die Not anderer zu kümmern, das kann anstrengend sein. Aber es ist der Weg, den Gott gewählt hat, um dieser Welt sein Heil zu bringen. Wer Christen begegnet, muss sicher sein, dass er in seiner Not Hilfe findet. Amen.